Das geht noch ein bisschen weiter. Weil wir in dieser Geschichte eine biblische Typologie haben. Biblische Typologie ist eine geschichtliche Handlung, wo eine Person etwas tut oder wo etwas geschieht, was neben einer geschichtlichen Bedeutung, einer historischen Bedeutung auch noch eine symbolische Bedeutung hat in Bezug auf Jesus Christus. Der Typus ist also ein Symbol, ein Vorzeichen, eine Vorschattung von etwas, was später kommt in der Heilsgeschichte, dem Antitypus. Und wir haben hier David als König. David ist ja der Vorfahre, ein Vorfahre Jesu. Und David, Gott hat David damals versprochen, einer von deinen Nachfahren wird immer auf deinem Thron sitzen und wird ewiglich regieren. Und spätere Propheten im Alten Testament haben das bestätigt, dass das wirklich so sein wird. Und wir wissen, dass das wirklich auf Jesus hingesprochen worden ist, dass Jesus, dieser Sohn Davids, ist, der ewiglich regieren wird. Nicht nur über Israel, sondern über alles. Und David und sein Handeln an Mephibosheth ist eben dieser Typus, wo wir Jesus auf der anderen Seite haben als den Antitypus. Und so wie David gegenüber Mephibosheth gehandelt hat, so hat Jesus an uns Menschen gehandelt. Und das wollen wir heute mal ein bisschen auspacken und uns anschauen. Zum Vorverständnis, weil die Geschichte wirklich ein bisschen komisch ist, zum Vorverständnis ist es wichtig zu wissen, wie das damals war mit den Königen. Ja, wir sehen es ein bisschen heute mit den Präsidenten in Peru. Wir haben also jetzt innerhalb von 10 Jahren in Peru nicht nur zwei oder drei oder fünf Präsidenten gehabt, sondern 10 Präsidenten. Im Durchschnitt pro Jahr einen Präsidenten. Und wenn er darüber lacht, ja, es ist eigentlich recht traurig. Politisch ist es recht instabil. Und was die amtierenden Präsidenten dann tun gegen ihre Vorgänger und wie die dann ins Gefängnis gesteckt werden und so weiter und was da alles für Intrigen laufen, das ist schon ziemlich heftig. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was damals passierte, wo es Könige gab, vor allem, wie gesagt, vor mehreren tausend Jahren. Da war das nämlich gang und gäbe, wenn ein neuer König an die Macht kam, dann hat er erstmal sichergestellt, dass keiner ihm den Thron streitig machen konnte. Und das kann man natürlich tun, indem man einfach die Anhänger des anderen Königs, des abgetretenen Königs oder des gestorbenen Königs, die Familienangehörigen ins Gefängnis steckt, aber noch viel sicherer ist, wenn man sie einfach umbringt. Und das war damals gang und gäbe. In 1. Könige 15, 29 lesen wir von König Baascha, der die ganze Familie seines Vorgängers Jerobeams tötet, damit er sicher sein kann, dass keiner ihm den Thron streitig macht. Das ist also das Normale. Und Mephibosheth ist ein Nachkomme eines vorherigen Königs vor David. Mephibosheth ist in dem Sinne ein Rivale von David. Der Saul war der König und Jonathan sein Sohn. Die sind aber beide in der Schlacht umgekommen. Und wie gesagt, Mephibosheth ist ein Sohn von Jonathan gewesen und deswegen eben der nächste Anwärter auf den Thron. Und wir wissen ja nun auch von den vielen Mordversuchen des vorherigen Königs vor David, des Großvaters von Mephibosheth, der x-mal versucht hat, David umzubringen, auf übelste Art und Weise. Also, dass da nicht ein bisschen Groll und bisschen Ärger bei David im Herzen sitzt gegenüber den Saul und seinen Nachfahren, das kann man ihm kaum verdenken. Ja, und so tauchen wir jetzt in die Geschichte ein. David sagt, ja, ich wollte doch Jonathan, meinem damaligen Freund, was Gutes tun und gibt es denn da noch Nachfahren und so? Und er ist da ein bisschen am Nachforschen, der Ahnenforschung und findet also, da ist jemand. Ja, der fragt den Siba und der Siba gibt ihm Auskunft und er sagt, ja, da gibt es also noch einen, der da noch am Leben ist und so und erwähnt gleich dabei, der ist an beiden Beinen gelähmt. Der kann nicht laufen. Und damals war das schon eine schlimme, ziemlich schlimme Sache, nicht laufen zu können. Heutzutage ist das sehr schlimm, aber damals gab es keine Rollstühle und keine öffentlichen Verkehrsmittel und keine Autos. Du bist einfach nicht rumgekommen. Und du konntest keine Arbeit tun, weil die meiste Arbeit in der Zeit war einfach körperliche Arbeit. Das heißt, Mephibosheth, ist wirklich, ist nicht nur etwas behindert. Der kann eigentlich nichts machen. Ja, und dann fragt er noch, ja, wo wohnt der denn? Wo ist der denn? Ja, der ist in Lodabar. Im Haus von Machir, dem Sohn Amelias. Amiels. Also, das ist ein Grenzgebiet, kein gutes Gebiet, wenn du dir bedenkst, dass da jede Menge Feinde außenrum waren. Und dann, wo wohnt er? Der wohnt nicht in seinem eigenen Haus, der wohnt bei jemand. Okay. Ja, bring mal ran. Ja, und dann holen sie also Mephibosheth, der muss geholt werden, weil der kann ja selber gar nicht kommen, der kann sich ja nicht mobil machen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was dem Mephibosheth durch den Kopf geht und durchs Herz geht. Oh nein, der König David hat mich ausfindig gemacht. Jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt hat er mich erwischt. Und jetzt hat's mich erwischt. Was wird da jetzt passieren? Was wird der König David jetzt mit mir machen? Ich sein Rival. Was wird da jetzt passieren? Und die längere Reise, bis er dann nach Jerusalem kommt und sich vorstellt beim König, könnt ihr euch vorstellen, diese ganze Zeit, die Ängste, die er ausgestanden haben muss, die Verzweiflung, den Ärger, schlimm. Und dann kommt er am Königspalast an und David ruft ihn zu sich. Und wir lesen in Vers 6 dann seine Reaktion. Er warf sich vor ihm nieder. Er verneigte sich nicht nur, er warf sich hin. Er warf sich vor ihm nieder. Und dann verbeugt er sich nochmal. Und nicht nur so, sondern voller Ehrfurcht. Er macht sich also ganz klein mit Hut. Und David fragt ihn, ah, du bist also Mephibosheth. Und er antwortet, ja, ich bin Mephibosheth. Ich bin dein Diener. Er zeigt seine Untergebenheit, seine Unterwürfigkeit. Er zeigt, dass er nichts ist. Und die Angst sitzt ihm im Nacken. Und jetzt, nachdem also seine Identität bestätigt worden ist, ist das Wahrscheinlichste, dass jetzt einfach der König sagt, okay, bringt mir mal ein Schwert, den machen wir mal einen Kopf kürzer. Damit haben wir diese Gefahr eines Rivalen erstmal aus dem Weg geräumt. Das wäre jetzt das Normale gewesen. Das ist das jetzt, was alle erwartet haben, der nächste Schritt. Er ist erwischt worden, er wurde festgenommen, er wurde zum Königshof gebracht und seine Identität wurde bestätigt und jetzt ist Ende. Und dann antwortet David mit Worten, die völlig ungewöhnlich in dieser Situation klingen. Hab keine Angst. Ha, das ist, da hast du leicht reden, David, dass ich keine Angst haben vor dir. Wie soll ich keine Angst vor dir haben? Du bist der Chef und ich bin dein Rivale und ich habe keine Chance gegen dich. Und doch sagt David, hab keine Angst. David wusste wahrscheinlich ganz genau, was durch das Herz und durch das Hirn von Mephibosheth ging. Und dann sagt er noch etwas völlig Überraschendes in dieser Situation. Ich will dir nicht Böses tun, ich will dir Gutes tun. Was? Wie denn das? Ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Und dann setzt er noch einen drauf. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten. Saul war König, könnt ihr euch vorstellen, der hatte jede Menge Grundstücke, der hatte jede Menge Kohle. Und das soll jetzt alles Mephibosheth bekommen? Wieso? Der hat ja keinen Antrag gestellt, hat den König David nicht verklagt, für dass er sich die Grundstücke von Saul unter den Nagel gerissen hat. Er ist ja der neue König, er hatte ja das Recht. Die will er mir zurückgeben? Die habe ich ja noch nie besessen eigentlich. Wie denn? Miffy Bullshit versteht die Welt nicht mehr.
Was?
Und dann setzt David noch einen drauf, was so richtig den fast durch den Boden raushaut. Du, Mephibosheth, du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen.
Was?
Und da dämmert's Mephibosheth. Ach so. Der König David macht sich einen Spaß aus mir. Der verhöhnt mich und verspottet mich. Der redet mich jetzt ironisch an und macht Witze mit mir, weil am Ende steht natürlich doch das Schwert. Es ist natürlich völlig unglaublich und unmöglich, dass ich als Rivale plötzlich am Tisch des Königs geladen bin. Gibt es überhaupt nicht. Und dass ich jede Menge Ländereien bekomme. Und so ergreift ihn wahrscheinlich wieder voll die Angst und jetzt merkt er, oh, jetzt ist es noch viel schlimmer. Der verspottet mich und quält mich noch, bevor er mir dann den Kopf abhaut. Und so wirft er sich erneut vor dem König nieder auf den Boden und sagt, Vers 8, sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Er bezeichnet sich als toten Hund. Nicht nur als Hund, sondern als toten Hund. Und fragt sich dann, sollte der König so gut zu mir sein? Ich bin ein toter Hund, ich bin nix. Und dann fragt er nochmal, bin ich das wert? Und die Antwort auf diese rhetorische Frage ist eindeutig für alle, die im Thronsaal da versammelt sind. Natürlich nicht. Du bist der Rivale vom König. Du verdienst den Tod. Du bist nichts und niemand. Guck dich doch nur an. Du kannst nicht mal alleine stehen oder gehen. Bin ich das wert? Lächerliche Frage. Natürlich nicht. Und dann fällt David ein, dass er noch ein bisschen deutlicher das kommunizieren muss. Und so ruft er Ziba nochmal rein, den Diener von Saul, und gibt ihm ein paar Instruktionen. Ein paar Anweisungen vor den Augen von Mephibosheth. Und da sagt dem Ziba, du übrigens, ich habe jetzt dem Enkel deines Herrn, dem Mephibosheth, alle Ländereien gegeben, das sind seine, und du wirst mit deinen Söhnen und deinen Knechten diese Ländereien bebauen und wirst dadurch für Unterhalt sorgen für Mephibosheth. Und Mephibosheth selber, der wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Und der Sieber, naja, der hatte 15 Söhne und 30 Knechte, der hatte also das war eine kleine Firma. Und er sagte nur, ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst. Und Mephibosheth kann das immer kaum noch glauben, aber dadurch, dass jetzt der König das zu Siba gesagt hat in seinem Beisein, ist natürlich klar, das meint er scheinbar doch ernst. Das war kein Witz, das war keine Ironie, das war kein Spott. Da kommt jetzt kein Schwert, doch noch das dicke Ende hinten dran. Sondern David hat das wirklich ernst gemeint, dass er Gutes tun möchte an jemand, der sich selbst für einen toten Hund hält. Er kann es nicht fassen. Könnt ihr euch vorstellen, das Gesicht von Mephibosheth? Der schaut als würde er träumen. Ja, er sieht Sterne. Was? Was? Kann doch gar nicht sein. Ich? Bin ich das wert? Aber von da ab ist Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre einer seiner Söhne. So steht's in Vers 11 im letzten Teil. Nicht nur, dass er die Festmahle mit dem König einnimmt und dass er beim König sein darf, sondern er wird behandelt, als wäre einer von seinen Söhnen. Ein Königssohn. Unfassbar. Unfassbare Gnade. Das ist das wirklich, was wir hier sehen. Eine unverdiente Freundlichkeit von David, unerwartet und über die Maßen großzügig. Einfach krass. Ja, Mephibosheth, der hatte nichts. Nix, aber wirklich nichts. Ja, er war arm, er hatte nicht mal ein eigenes Haus, er musste im Haus von jemand anders wohnen. Er wohnt im Grenzgebiet, keine gute Gegend mit den Feinden außenrum. Und wir meinen manchmal, naja, aber wir haben ja was auf dem Bankkonto und wir haben ja eine Wohnung, wir haben ein Auto und wir haben dieses oder jenes. Aber haben wir das wirklich? Weil Hiob hat das schon realisiert, Hiob 1,21. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Wir können nichts mitnehmen. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich nichts. Wir haben was für eine kurze Weile. Und dann ist zu Ende. Und Kolosser 1,16 sagt, alles ist durch ihn, Jesus, erschaffen worden. Alles für ihn ist erschaffen worden. Das heißt, alles existiert. Alles, was existiert, gehört ihm. Nichts gehört uns. Wir sind höchstens Verwalter. Für eine kurze Zeit. So wie Mephibosheth können wir auch sagen, wir haben nichts. Wir meinen uns manchmal einzubilden, wir haben was. Aber wir haben nichts. Und Mephibosheth hatte nicht nur nichts, er konnte auch nichts tun. Er war gelähmt. Aber nicht nur an einem Bein oder irgendwie der Fuß ein bisschen verknorpelt. Nein, er war an beiden Beinen gelähmt. Und das wird auch noch zweimal erwähnt. Und in einer Gesellschaft, wo eben die Arbeit körperlich war bei den Männern, da war er wirklich nicht nur behindert. Ja, er war nutzlos, sinnlos, wertlos. So wie er das fragt, bin ich das wert? Und die Antwort ist nein. Ich glaube nicht, dass ich es wert bin. Er konnte nichts tun. Und auch wir können nichts tun. Auch wir sind gelähmt. Nicht an den Beinen, aber am Herzen. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen, ohne Gott können wir Menschen nicht sündigen. Geht gar nicht. Wir tun es immer wieder. Unsere Fähigkeit, Gutes zu tun, ist echt begrenzt. Und wir können nie unser Leben nach Gottes Plan und Standard leben, aus unserer eigenen Kraft heraus und ein sinnvolles Leben leben, so zu leben, wofür wir geschaffen worden sind. Können wir ohne Gott nicht. Ein Leben ohne Sünde, ein Leben in Sünde ohne Gott hat keinen Sinn, ist sinnlos. Denn Gott hat alles als unser Schöpfer, hat uns geschaffen, damit wir ihm Ehre geben, mit einem Sinn und Zweck. Und den können wir nicht erfüllen ohne ihn. Jesus sagt ganz klar, ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15,5. Jeder Atemzug, jeder Schritt, jeder Gedanke, alles, was wir tun, hängt von Gott ab. Gott, der uns Luft gibt, Gott, der uns Kraft gibt, Gott, der uns Intelligenz gibt. Und Mephibosheth hatte nicht nur nichts, er konnte nichts tun und er war niemand. Das sehen wir schon daran, dass er sich niederwirft. Und dann verbeugt er sich auch noch. Und dann auch voller Ehrfurcht. Und dann wirft er sich erneut auf den Boden. Mephibosheth ist ein Niemand. Ein Nichts. Und wir Menschen vor dem Eigentümer des Universums, wir sind auch nichts. Denn wer sind wir schon? Kleinstameisen. Irgendwo im Weltall auf einem kleinen blauen Planeten, der irgendwo auf der Milchstraße rumeiert, was sind wir schon? Mephibosheth war ein Niemand. Er sagt zum König, sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Er war so gut wie tot, denn als Nachkomme des vorherigen Königs war das normal, dass man ihn umbringt. Er war so gut wie tot als Rivale. Und Hunde heutzutage sind ja nun Haustiere und der beste Freund des Menschen und diese ganzen Sachen. Das war damals vor Tausenden von Jahren nicht so. Hunde hatten nicht diesen Wert. wie das heute ist und diese enge Beziehung zu den Menschen. Im Gegenteil. Und hier geht es darum, ein totes Tier, was man auch nicht essen kann, ja, also keine tote Kuh oder ein totes Hähnchen, sondern Tiere, die man nicht essen kann, die sind nicht nur wertlos, die sind eine Belästigung, die sind ein Ärgernis, die verfaulen, die stinken und die verbreiten Krankheit und Tod. Und so beschreibt sich Mephibosheth. Und deswegen fragt er, bin ich es wert? Natürlich nicht. Ich bin ohne Wert. Ich bin wertlos. Vor diesem König. Er ist ein Niemand. Du und ich, wir sind auch Niemandes. Als Sünder sind wir tote Hunde. Als Sünder sind wir es wert, in der Hölle in ewiger Gottesferne zu leiden. So wie Mephibosheth es so drastisch beschrieben hat, so dürfen wir das auch. Wir sind niemand, wir sind wertlos, wir sind ein Ärgernis für Gott. Das heißt, ohne Jesus haben wir nichts, ohne Jesus können wir nichts tun und ohne Jesus sind wir nichts. Das ist die harte Realität. Und die hat Mephibosheth sehr gut beschrieben in dieser Geschichte. Aber dann kommt König David. Und König David ändert das alles. Jetzt hat Mephibosheth plötzlich etwas. Vers 7 und Vers 9 bis 10. David gibt Mephibosheth das Erbe seines Großvaters, Ländereien, Grundstücke und Diener. Eine ganze Firma gibt er ihm. Auch du und ich, in Jesus haben wir etwas. Wir haben ein Erbe, ein ewiges Erbe, was uns im Himmel erwartet. Eine ewige Freude in der Gegenwart Jesu, dem König des Universums, dem Nachfolger vom König David. Das ist das, was wir haben. Und das, was wir haben im täglichen Leben, das sind Dinge, die Gott uns anvertraut hat in seiner Liebe. Wo er uns sagt, sollte ich euch nicht in ihm, in Jesus Christus, alles schenken? Gott sorgt für uns. Gott sorgt für seine Kinder. Gott weiß, was wir brauchen und Gott sorgt für uns. Das habe ich immer wieder erfahren als Missionar. Auch wenn nicht immer alles einfach ist und auch wenn wir nicht uns alle Wünsche erfüllen können, manchmal sind diese Wünsche gar nicht so gut für uns. Gott sorgt für uns. Gott sorgt für seine Kinder. Wir haben etwas, weil wir Jesus haben. Und Mephibosheth hat noch mehr. Mephibosheth, David schenkt Mephibosheth das Leben. Und das ist auch für uns Menschen darf das der Fall sein. David, der König damals, schenkt Mephibosheth sein irdisches Leben. Und Jesus möchte uns ewiges Leben schenken, wenn wir ihn anerkennen als unseren Herrn und Heiland, wenn wir glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann schenkt er uns ewiges Leben. Und dann dürfen wir zu Hause sein bei unserem Vater Gott. In Jesus haben wir etwas. Etwas, was uns niemand wegnehmen kann. Etwas, was ewig ist und etwas, was den Wert irdischer Güter so weit übersteigt, dass es lächerlich ist. Das ist unverständlich ist. So unverständlich, wie vielleicht für Mephibosheth diese Gnade von David, dass er ihm all das gibt und ihn praktisch an seinen Tisch einlädt, noch viel unglaublicher ist es, wenn wir bedenken, was Jesus uns schenkt, wenn wir an ihn glauben. Unverdiente Gnade, unverdiente Freundlichkeit, unendlich und ewiglich. Mephibosheth hat jetzt etwas. Und jetzt kann er auch etwas tun. Denn David gibt Mephibosheth die Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu tun. Eine Tätigkeit, die er auch mit seinen Begrenzungen ausführen kann. Er ist der Chef von der Firma mit 36 Angestellten. Die Familie von Siba und mit seinen Dienern. Vers 10. Wow. Jetzt hat er was zu tun, was sinnvoll ist. Nicht nur darauf zu warten, dass das Leben zu Ende geht. Und wir in Jesus können auch etwas tun. Denn wenn Gott uns in seine Familie adoptiert, dann gibt er unserem Leben Sinn. Denn dann leben wir für ihn und erfüllen unsere Bestimmung, zu der er uns geschaffen hat, ihm Ehre zu bringen und uns an ihm zu erfreuen, Freude an ihm zu haben, uns an Jesus zu erfreuen und an der Freundschaft, die er uns gibt. Und ihm zu dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat durch den Heiligen Geist, in der Gemeinde und in dieser Welt, seine Liebe auszuteilen und Menschen mit ihm bekannt zu machen. Unser Leben macht Sinn, weil Jesus uns Sinn gibt. Und Mephibosheth hat nicht nur etwas. Mephibosheth kann nicht nur etwas tun. Mephibosheth ist jetzt auch jemand. Vers 12. David gibt Mephibosheth die Autorität über die Firma mit den 36 Angestellten. Der hat jetzt eine Position inne. In Jesus sind wir auch jemand. Wir sind kein Niemand mehr. Denn am Ende der Zeit werden wir mit Jesus regieren, Offenbarung 20,4. Und wir werden Autorität haben, um sogar Engel zu richten, 1. Korinther 6,2. In Jesus sind wir jemand. Und dann gibt David Mephibosheth das Privileg, in seinem Palast zu sein. Im besten Gebäude, im besten Stadtviertel, in der besten Stadt im ganzen Lande. Was für ein Privileg. In Jesus sind wir auch jemand. Jesus möchte mit uns seinen himmlischen Palast teilen. Und dann lesen wir in Vers 10, Mephibosheth wird immer, sagt David zu Siba, vor im Zuhören von Mephibosheth, Mephibosheth wird immer bei mir an meinem Tisch sitzen, an meinem Tisch essen. David gibt Mephibosheth das Privileg, das Essen des Königs zu essen, dieses tägliche Festmahl. Ha. In Jesus sind wir jemand. Jesus lädt uns ein zu seinem Tisch, um das Mahl zu feiern, das Abendmahl zu feiern, um uns daran zu erinnern, dass er hat seinen Leib zerbrechen lassen am Kreuz für unsere Sünden und dass er sein Blut hat fließen lassen, um für unsere Sünden zu bezahlen am Kreuz, damit er uns vergeben kann und damit wir adoptiert werden können in die Familie Gottes. Und um dann nach 3 Tagen aufzuerstehen. Das feiern wir ja nun in 2 Wochen an Ostern. Dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dass Jesus uns einlädt an seinen Tisch. Nicht nur an den Tisch des Abendmahls, sondern auch an den Tisch, an einen ganz anderen Tisch, nämlich an seinen Tisch des Festmahls, was er veranstalten wird, wenn er uns zu sich in den Himmel holt. Und das wird ein gigantisches Festmahl sein. Das ist die Jubiläumsfeier, die wir letztes Jahr gefeiert haben in Göppingen. Das war ein tolles Festmahl und das war richtig super, eine richtig schöne Feier. Und das hat uns so ein bisschen den Vorgeschmack gegeben, wie wird das wohl sein, wenn wir nicht nur als Gemeinde Göppingen mit Freunden und Verwandten zusammen sind, sondern mit allen Christen der ganzen Erde, den von allen Zeitaltern und zusammen Jesus feiern in einem gigantischen Festmahl. Das wird Freude sein. Jesus lädt uns ein zu seinem Tisch. Wir sind jemand durch Jesus. Und dann gibt David dem Mephibosheth das Privileg, unglaublich, im Prinzip einer von seinen Söhnen zu sein. Vers 11. Von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Das ist vielleicht der unerhörteste Satz in der ganzen Geschichte. Wie bitte? Was? Der Rival adoptiert als einen seiner Söhne? Wo gibt's denn sowas? Bei Gott, der Gott der Gnade ist. Und der David geholfen hat, diese Gnade auch Mephibosheth zu zeigen. Diese Gnade gibt's bei Gott. Unverdiente Freundlichkeit. In Jesus sind wir jemand. In dem Moment, wo wir an Jesus glauben, adoptiert Gott uns, Gott der Vater uns in seine Familie. Und wir dürfen seine Kinder sein. Kinder Gottes. Nicht nur Kinder von irgendeinem König oder Präsidenten, sondern Kinder des Besitzers, des Weltalls, des Universums. Was ein Privileg. In Jesus sind wir jemand. Wir sind von da ab nicht mehr tote Hunde, sondern Mitglieder von Gottes Familie. Wir sind von da ab nicht mehr geahndete, geächtete Rivalen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Auch wenn wir für kurze Zeit noch Bewohner dieser in einem fremden Haus sind auf dieser Erde, ja, so wie der Mephibosheth das vorher war, sind wir doch Himmelsbürger mit vollen Bürgerrechten. Unsere Heimat ist der Himmel und den kann uns keiner streitig machen. Dafür sorgt der Besitzer höchstpersönlich. Ich komme zum Schluss. Ohne Jesus haben wir nichts. Ohne Jesus können wir nichts. Und ohne Jesus sind wir niemand. Aber in Jesus haben wir etwas. Und in Jesus können wir etwas tun, etwas Sinnvolles. Und in Jesus sind wir jemand, geliebte Kinder Gottes. Und das ist reine Gnade, unverdiente Freundlichkeit, an der du dich erfreuen darfst. Du darfst dich an der Liebe und an der Gnade Jesu erfreuen. Du darfst ihm dafür danken. Und wenn Neid an deiner Seele kratzt, dann bedenke doch nur, dass das, was du hast, aus reiner Gnade du hast und dass das, was noch kommt, du auch aus reiner Gnade bekommst und dass das dein menschliches Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigt. Wenn du denkst, ach, ich bin doch niemand, ich mache doch überhaupt keinen Unterschied in dieser Welt, ich bin doch zu nichts gut und zu nichts nütze, vergiss nie, Gott hat dich gewollt. Gott wollte, dass du auf dieser Erde bist. Gott hat dich erlöst, Gott hat dich gesucht, du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Du bist es wert. Du bist es wert, weil Jesus dich wertvoll gemacht hat, weil er mit seinem Tod für dich bezahlt hat, mit seinem Leben. Freu dich an Jesus und seiner unverdienten Gnade. Und die Gnade und Freundlichkeit unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen.